Ja, wir sind ja gerade mit Israel auf einer langen Reise, sprich auf der Wüstenwanderung. Und heute sind wir praktisch mittendrin, nämlich bei der Ankunft am Berg Sinai und bei der Geschichte, als Gott dem Volk durch Mose die 10 Gebote gegeben hat. Und immer wieder, wenn ich diese Geschichten lese und höre, dann merke ich, es ist ja eigentlich auch meine Lebensreise. Das ist ja nicht einfach nur von damals. Genauso wie ich gerne Biografien lese und dann immer so ein Stück auch drüber nachdenke, ja, was hat das auch für Anklänge an mein Leben? Wo finde ich Anknüpfungspunkte? Was ist vielleicht auch, wo sind Parallelen zu meiner Lebensreise? Und genauso empfinde ich das auch bei der Wüstenwanderung. Das Volk war nie alleine, sondern Gott hat sich verbürgt, dass er immer vor ihnen und hinter ihnen hergeht. Ob Feuersäule in der Nacht, ob Wolkensäule am Tag, aber Gott war immer da. Und genau das möchte ich dir auch zusprechen. Das ist doch das Eigentliche, dass Gott immer da ist auf deiner Lebensreise. Da gibt es keine Station, wo du mal rückblickend sagen könntest, er war da nicht. Er war immer schon vorher da und er ist immer mit dir gegangen. Und genau das lesen wir auch bei den Geschichten Israels. Das Eigentliche ist doch, dass Gott nicht einfach nur ja, eine Lektion erteilt hat und hat das Volk irgendwie, hat ihnen Schulunterricht gegeben, sondern im Grunde genommen ging es immer um die Beziehung zwischen dem lebendigen Gott und seinem Volk. Und das ist mir genauso wichtig, denn um was geht es denn Gott sonst, als um die Beziehung zwischen ihm und dir und mir? Das ist doch das Eigentliche, auf was es ankommt. Und in diesem Sinn haben wir schon betrachtet den Auszug Israels aus Ägypten, das Passa, den Durchzug durchs Rote Meer und letzte Woche auch Gottes Versorgung in der Wüste. Und heute eben sind wir bei dieser Station mit den 10 Geboten. Asheret Hadiberot, die 10 Worte, heißt es auf Hebräisch oder dann auch im Griechischen. Das Wort kennen wir auch, Dekalogos, der Dekalog, sagen wir oft, die 10 Gebote, die 10 Worte. Deka ist 10 und Logos ist das Wort. Und ja, es ist eine ganze Reihe. Wir werden dann noch kurz den Text hören von Geboten und Verboten. Die Carola hat das am Anfang auch schon erwähnt. Und das geht ja auch weiter. Also wenn ihr mal die Bibel zur Hand nehmt, das ist dann nicht vorbei, sondern dann geht es erst richtig los mit ganz vielen Gesetzen und Vorschriften. Und ich glaube, bin davon überzeugt, dass es Gott gar nicht darum ging, dass das jetzt genau 10 Gebote sind. Sondern es ist eher umfassend gemeint. Die zehn Gebote heißt eben das ganze Wort, Gottes ganzes Gebot. Und warum es gar nicht so wichtig ist, den Buchstaben zu haben, das merken wir spätestens, wenn wir ins 5. Buch Mose reinstolpern und merken, da kommen die 10 Gebote nochmal. Und da ist es gar nicht wortwörtlich das Gleiche. Und interessant wird es dann auch, wenn man dann mal die Kirchengeschichte anschaut und mal vergleicht, wie die Juden, die orthodoxen Kirchen, die Katholiken, die Lutheraner, die Anglikaner die 10 Gebote einteilen, dann merken wir, jeder hat so seine Idee, wie er am Ende auf 10 kommt. Und insofern möchte ich euch Mut machen, lass dich nicht am Buchstaben festbeißen, sondern nimm es als Ganzes. Das, was Gott uns im Ganzen sagen will, was gut ist, für unser Leben. Und die Antonia Kruschwitz, die liest uns jetzt mal aus einer Kinderbibel, mal extra nicht diese oder jene Übersetzung, sondern eine Kinderbibel, einfach mal die Geschichte mit den 10 Geboten.
Die 10 Gebote. Im 3. Monat nach dem Auszug aus dem Ägypterland kamen die Israeliten an den Berg Sinai. In der Ebene davor schlugen sie ihre Zelte auf. Am 3. Tag verhüllte eine Wolke den Gipfel des Berges. Es blitzte und donnerte. Posaunenstöße schallten über das Land. Zitternd hörte das Volk Israel die 10 Gebote, die Gott, der Herr, ihm zurief. Ich bin der Herr, dein Gott, Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht verunehren. Du sollst den Sabbat heiligen. Du sollst Vater und Mutter ehren. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst kein falsches Zeugnis geben gegen deinen Nächsten. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Weib, Knecht, Magd, Vieh, noch sonst etwas, das ihm gehört. Amen, sagte Mose. Das bedeutete, so sei es. Amen, rief das Volk. Steig zu mir herauf, befahl Gott, der Herr, dem Mose. Ich werde dir Steintafeln geben, in die ich meine Gebote eingemeißelt habe. Mose stieg auf den Berg, und die Wolke entzog ihn den Blicken des Volkes. 40 Tage und 40 Nächte blieb er auf dem Gipfel des Sinai, trank kein Wasser und aß kein Brot.
Dankeschön. Also das mal kurz als diese biblische Geschichte und dass wir uns mal wieder erinnern, was war das eigentlich, die 10 Worte oder die 10 Gebote? Ich möchte jetzt gern mit euch mal ein paar unterschiedliche Blicke auf diese 10 Gebote richten und auf unseren Umgang damit, was es vielleicht auch für unser Leben an Segen sein kann. Und der erste, das ist bei Carolas Einleitung schon angeklungen, ist der Vorwurf, Christsein ist doch langweilig, denn es besteht doch eigentlich nur aus Geboten und Verboten. Habt ihr das schon mal gehört? Ja, ein paar nicken. Nee, sagt der Ralf, nee, noch nie gehört. Also, ich habe das schon öfter gehört. Das ist doch langweilig. Das brauche ich nicht. Nur Gebote, nur Verbote. Und es ist tatsächlich so. Also, Gebote schaffen keine Lebenserfüllung. Ich hoffe, jetzt könnt ihr mir wenigstens alle zustimmen. Aus Geboten allein oder Verboten wirst du kein glückliches und kein erfülltes Leben haben, sondern dein Leben wird wahrscheinlich nur im dauernden Krampf enden. Aber Gebote schaffen durchaus einen Rahmen. Und ich dachte so, heute Abend spielt ja der weltbeste Fußballverein gegen einen Pariser Verein. Und damit das ein richtig gutes Spiel wird, braucht es einen Rahmen. Und der heißt Spielregeln. Und da gibt es sogar noch 4 Referees drumherum, die das kontrollieren, die das überwachen und die das auch sanktionieren. Reicht dann nicht aus, nur zu sagen, was ist gut, was ist nicht gut, wenn ich es nicht kontrolliere und am Ende auch, wenn es keine Strafen gibt. Aber letztlich, die Spielregeln sind es doch eigentlich, die den Rahmen setzen, dass das heute Abend ein richtiges Champions League-Finale wird. Und vielleicht habt ihr auch schon mal beobachtet, wenn Jungs Fußball spielen, so auf der Straße oder irgendwo auf dem Bolzplatz, und da kommen von überall her welche und da gibt es keinen, der die Regeln bestimmt. Und irgendwann nach 20 Minuten endet das Ganze im Streit und die einen laufen weg und die anderen sind sauer, weil die sind doof und jene sind doof. Aber letztlich fehlt da einfach der Rahmen. Der Schiedsrichter und die Spielregeln. Und ich glaube, wenn wir das so vor Augen haben, dann fällt es uns etwas leichter zu verstehen, dass Gebote Gottes nicht einfach nur doof sind, weil sie mein Leben begrenzen und beengen, sondern sie geben mir einen Horizont. Und das Interessante, wer jetzt zugehört hat bei Antonia, ist ja, dass die ersten Gebote, ich bleibe mal so bei der für uns gängigen Zählung, die ersten 3 Gebote, die drehen sich vor allem um uns und Gott. Dass er der lebendige Gott ist, dass wir seinen Namen nicht einfach missbrauchen sollen, dass wir uns keine anderen Götter machen sollen. Das ist zuerst, dass wir den Sabbat heiligen sollen, also den Ruhetag. Das ist der Anfang der 10 Gebote. Und dann erst geht es eigentlich dahin, was heißt es jetzt für mein Leben, für meinen Alltag? Nicht stehlen, nicht Ehe brechen, nicht morden, nicht lügen. Und dann bin ich doch eigentlich erst bei den Geboten, die Leute meinen, wenn sie sagen, Christsein ist doch langweilig, es besteht nur aus Geboten. Und damit komme ich auch schon zum zweiten Aspekt, und das ist der, dass die 10 Gebote oft wie so eine moralische Ebene gesehen werden und durchaus auch Menschen, die ja einen gesunden Humanismus haben, die gar nicht unbedingt an Gott glauben, die sagen, ich orientiere mich an den 10 Geboten. Und da finde ich es gerade witzig, weil eben die ersten drei Gebote, die haben natürlich dann da gar keinen Raum. Das würde sich ja in sich aushebeln, denn die gehen ja gerade um Gott und mich. Aber eben nicht zu stehlen, nicht zu töten und so weiter. Das als moralische Ebene, als moralischen Rahmen zu sehen. Immerhin nicht schlecht. Immerhin gut, wenn Menschen sich erinnern, dass es in der Bibel tatsächlich auch heilsame, hilfreiche Worte gibt. Aber ich glaube, zu sagen, ich lebe nach den 10 Geboten, ich richte daran mein moralisches Leben aus und damit habe ich alles erfüllt, was ich soll. Ich glaube, dass es schlichtweg einfach nicht funktioniert. Und gerade, vielleicht erinnert ihr euch, gerade Jesus war es doch, der so ein Verständnis eigentlich auf den Kopf gestellt hat. Und dann fing er an, Geschichten zu erzählen, zum Beispiel die vom barmherzigen Samariter. Und am Ende war die Frage, wer ist denn eigentlich dein Nächster? Und Jesus selbst war es, der uns eigentlich total aus diesem Denken rausgeholt hat, was darf ich nicht, was soll ich nicht, sondern Fragen gestellt hat aus dem Leben und sagen, wo bist denn du gerade unterwegs? Und wer ist dir gerade der Nächste und wem bist du der Nächste? Und spätestens da merke ich, wenn ich sage, ich lebe nach den 10 Geboten, ich töte niemand, ich stehle nichts, ich lüge nicht, dann bin ich nicht da, wo Jesus eigentlich uns gedanklich hinhaben möchte. Oder wenn er sagt, dass wir unsere Pfunde, die wir haben, nicht vergraben sollen, sondern damit wuchern, dann heißt es ja, dass ich mit meinem Leben etwas anfangen muss. Und es reicht nicht, wenn ich die Bibel nehme und setze mich drauf und sage, ich erfülle ja schließlich die 10 Gebote oder mindestens Gebot 4-10. Das geht nicht. Das ist Unsinn. Der dritte Aspekt, auch den höre ich immer mal wieder, ist, das Gesetz ist doch eigentlich aufgehoben. Wir leben doch als Christen, als Gemeinde Jesu im Neuen Testament und das Alte Testament, das ist doch eigentlich aufgehoben. Das hat doch eigentlich gar keine Gültigkeit mehr. Dadurch ist es nicht mehr bindend, sagen die Leute. Dadurch, ich richte mich nach den Worten Jesu, ich lebe nach der Bergpredigt. Ich bete das Vaterunser, deswegen das Alte brauche ich nicht mehr. Doch wer Jesus versteht, der merkt, dass Jesus nie etwas aufgehoben hat im Sinne, er hat den roten Stift genommen und durchgestrichen, sondern Jesus selbst beschreibt sich als die Erfüllung der Gebote. Er hat sie zum Ziel gebracht. Jesus hat zum einen die kultische Bedeutung der Gebote erfüllt, denn alles, was in den Büchern Mose auf den Messias hinweist, ist in Jesus erfüllt. Deswegen brauchen wir keine Tiere mehr schlachten. Deshalb müssen wir nicht mehr Rauchopfer und Brandopfer bringen, denn das ist in Jesus am Kreuz erfüllt. Das ist ganz wichtig, diese Verständnisebene vom Gesetz Gottes. Das Kultische brauchen wir nicht mehr. Und deswegen sind wir völlig frei als Christen. Orthodoxe Priester tragen bestimmte kultische Kleidung. Katholische Priester tragen bestimmte kultische Kleidung in der Messe. Wir als Freikirchliche praktisch gar keine. Und alle drei haben insofern Recht oder nicht Unrecht. Denn das Kultische ist erfüllt und aufgehoben in Jesus. Und das Zweite, die moralische Ebene, die hat Jesus zur Anwendung gebracht. Die hat er nicht durchgestrichen. Jetzt bin ich wieder da, wo ich beim letzten Aspekt war, nämlich, dass Jesus sagt, nur wenn du den Zehnten gibst von Minze, von Dill und vom Kümmel, sagt er denen, die es ganz genau genommen haben, dann erfüll doch das Gesetz ganz. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Und wir merken, wie Jesus eben immer unser gesetzliches Verständnis aushebelt und sagt, gib dein Leben ganz dem Herrn. Es geht nicht um 10, um 8, um 5 Gebote, sondern gib dein Leben ganz Gott. Und ich glaube, wer so sagt, ja, das Gesetz ist ja erfüllt in Jesus und deshalb brauche ich es nicht mehr. Ich glaube, der schüttet einfach nur das Kind mit dem Bad aus. Und damit komme ich nochmal zu dem Aspekt Israel in der Wüste. Lass uns einfach nochmal kurz gedanklich in diese Geschichte reingehen. Ankunft am Sinai. Das Volk ist angekommen. Ich glaube, bevor ich die 10 Gebote verstehen kann als das Wort, das Gott mir für mein Leben gegeben hat, darf ich ankommen. Bei dem Gott, der mich, so heißt es so schön in diesem alten alttestamentlichen Texten, der uns lagern lässt, so wie der Mark hier liegt auf dem Boden, bei Gott ankommen, in seiner Nähe ausruhen, vielleicht auch mal von mir selber weg. Der Micha hat letzte Woche dieses Bild von Israel in der Wüste mal uns ein bisschen vor Augen gemalt. Das ist ja auch nur ein Versuch, weil keiner kann sich das wirklich vorstellen, wie Hunderttausende von Menschen in der Wüste waren. Das war keine Wüstenebene, sondern das waren Täler, zum Teil sehr enge Täler. Das heißt, vielleicht heute, wenn man mit einer Drohne drüber fliegen würde, könnte man das überschauen. Damals konnte man das gar nicht. Die Israeliten, so wie du und ich heute hier sind, die waren mit ihren Sippen, mit ihren Familien unterwegs, innerhalb ihres Stammesverbandes. Vielleicht die einen in diesem Tal, Wadi, und die anderen in jenem Wadi. Und alle zusammen waren unterwegs. Und Gott hat dieses riesige Volk durch dieses unüberschaubare Gelände geführt. Und ich glaube, deshalb ist dieses Bild auch so stark, was es heißt, sie sind angekommen am Sinai. Sie lagerten sich, bei Gott anzukommen, bei dir selbst anzukommen. Und dann heißt es weiter in dem Text, dass Mose den Berg bestiegen hat, um Gott zu begegnen. Und ich glaube, das ist auch ein schönes Bild dafür, was es eigentlich heißt, Gott zu begegnen. Nämlich manchmal einfach wirklich den Berg zu besteigen, wegzugehen aus dem Alltag, um mal wirklich bei Gott anzukommen. Es gibt so unterschiedliche Wege, Gott zu finden oder bei ihm anzukommen. Für den einen ist das im Wald zu gehen, der nächste findet es in der Musik. Ein anderer vielleicht in der Meditation, im Gebet. Es gibt so viele unterschiedliche Wege. Aber ich finde dieses Bild, auf den Berg zu gehen und dort Gott zu begegnen, ein starkes Bild. Und dort, als Gott, als Mose auf den Berg steigt, wir wissen ja nicht wie hoch, aber zumindest außer Reichweite des Volkes, aus Reichweite des Lärmes, da redet Gott zu Mose. Und dann sagt er zuerst, gibt er ihm einen großen Zuspruch, der für das Volk Israel gilt, und sagt, ich habe euch, wie ein Adler seine Jungen trägt, so habe ich euch aus Ägypten geführt. Wie ein Adler seine Jungen trägt. Gott spricht uns zu. Gott sagt, ich bin für dich da. Ich trage dich, wie ein Adler seine Jungen beschützt. Genauso trage ich dich. Und nach diesem Zuspruch kommt die Zusage an Israel, dass er sagt, ich habe euch erwählt, dass ihr mein Eigentum sein sollt. Genauso wie wir es im Neuen Testament lesen, als Gemeinde, als Christenheit, dass wir Eigentum Jesu sind, Eigentum Gottes. Ich habe euch erwählt, sagt Gott. Und auf einmal merke ich, ist das ein unglaublich väterliches Bild. Ein Gott, der uns nahe kommt, der uns zu sich zieht, der uns trägt, der das Beste für uns will, der uns segnet, der uns ankommen lässt. Und dann erst uns seine Gebote gibt. Das ist für mich so ja, der Gipfel eigentlich aus dieser Geschichte, dass ich in der letzten Woche diesen Text, Kapitel 19 und 20 im 2. Mose, nochmal durchgelesen habe und bin für mich selbst genau dahin gekommen über diese Stationen, dass ich dachte, nein, erst wenn ich selbst bei Gott ankomme, erst wenn ich das begreife, wie sehr er mich liebt, wie sehr er mich segnet, wie sehr er mich trägt, seinen Zuspruch höre, erst dann kann ich wirklich verstehen, was es heißt, dass Gott mir sein Wort gibt, seine Gebote, sein Gesetz und sagt uns, jetzt geh hin, jetzt leb dein Leben, jetzt gebe ich dir die Spielregeln mit, den Rahmen. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen, weil es dich zerstört. Du sollst nicht lügen, weil es eure Gemeinschaft zerstört. Du sollst nicht begehren, was der andere hat, weil das macht dich unzufrieden. Das bringt Streit und Hass und. Aber alles das kommt nur aus der Beziehung zu Gott. All das kommt nur aus der Beziehung zu Jesus selbst. Erst wenn ich in dieser Beziehung, aus dieser Beziehung heraus lebe, erst dann kann ich verstehen, wie gut es Gott meint, dass er uns Gebote und Verbote gibt. Ich möchte euch ermutigen, das mal wieder so ganz persönlich zu nehmen, dieses Leben mit dem lebendigen Gott. Und vielleicht auch in den Worten, die ja nicht angenehm oder nicht harmonisch klingen, immer wieder auch zu sehen, da steckt seine Liebe drin, seine unglaubliche Güte zu uns und dass er eigentlich nichts sehnlicher möchte, als dass unser Leben gelingt. Und nicht nur mein Leben, sondern auch mein Leben mit meiner Frau, mit den Kindern, mit der Familie, mit den Nachbarn, in der Gesellschaft, in der wir leben. Wir merken das ja, es ist gar nicht so einfach. Dem einen geht das auf den Keks, dass wir hier singen, dafür macht er seine Musik an und denkt nicht mehr drüber nach, dass er vielleicht den Dritten nervt. Aber in diesem respektvollen Umgang auch immer wieder zu sehen, dahinter steht ein Gott, der es gut meint mit uns, der uns segnet, damit wir als Menschen auch zusammen im Frieden leben können. Amen.